ARD. Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
So soll das sein. Schönen guten Morgen.
Hallo.
So, was machen wir heute? Wir nehmen psychedelische Pilze. Also nicht wir persönlich, sondern wir werden psychedelische Pilze nehmen, um Ihnen zu verraten, was man denn damit in den Therapien gegen Depressionen anfangen kann. Erstmals jetzt zugelassen in einer Berliner Tagesklinik. Was machen die? Warum wird so viel Hoffnung darauf gesetzt? Warum sind die generell verboten und illegal? Also das sind Fragen, die wir klären wollen. Das Thema, was mich am meisten erschreckt heute Morgen, ist, ich weiß, wo sie sind. Auch wenn sie ihr Handy zu Hause lassen, dann kann man erkennen, wo sie sich gerade lang bewegen, indem man einfach die WLAN-Wellen auswertet. Wie das gehen soll, also weiß ich noch nicht, aber das werde ich fragen. Am Ende dieser Sendung gibt nämlich jetzt einen Cybersicherheitsexperten, der genau diesen Test gemacht hat und gesagt hat, wir sind alle detectable, entdeckbar, rein durch die Auswertung der WLAN-Wellen. Wir reden über den Welttag der Menopause. Das ist heute. Und gleich ist das nächste Thema ist echt Käse in einer halben Stunde. Da geht es nämlich um die Erfahrungen von Archäologen, die auf der Suche sind nach dem Ursprung der Käseherstellung. In einer halben Stunde ist es soweit. So, jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel zu gewinnen gibt es heute ein Buch aus dem Kosmos Verlag. Es heißt Mach was für Eichhörnchen. Schnelle Tipps für süße Nager. Friederike Hecker hat es geschrieben. Eichhörnchen derzeit sehr viel zu sehen im Stadtbild. In Berlin, das Stadtbild. Und die stören nicht im Stadtbild, sondern wir freuen uns sehr darüber, dass die Eichhörnchen überall zu sehen sind. Wenn Sie dieses Buch interessiert, dann melden Sie sich jetzt bei Radio 1 unter 0331 70 99 111 und bewerben sich beim Scannerspiel.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Guten Morgen, Sibyl.
Guten Morgen.
Also erstmal danke fürs Anrufen. Von wo aus rufst du an, Sibyl?
Ja, sehr gerne. Ich rufe jetzt aus Teltow an, habe aber bis vor wenigen Wochen noch bei euch in der Nachbarschaft gewohnt.
Hier in Babelsberg?
Ja, genau. In Babelsberg.
Oh ja, Teltow ist ja auch nicht so schlecht, ne?
Ja, man kann sich hier einrichten.
Genau, was hast du da, so ein 20-Zimmer-Villa mit Außenpool und Sauna im Keller, sowas?
Naja, sagen wir mal, wir bleiben bei der 20 still. Nein, ich bin sehr zufrieden. Es ist sonnig, es ist ein schöner Herbst.
Ja, man braucht auch gar nicht viel. Ne? Der Herbst ist toll. Vor allem das Wochenende soll super werden.
Ja.
Sibyl, du kennst das Spiel wahrscheinlich. Als erste Anruferin hast du es am schwersten. Müsstest nämlich drei Fragen beantworten, bevor es das Buch gibt. Ne?
Ich werde es mal versuchen.
Probier mal. Hier kommt Frage Nummer 1.
Dankeschön.
Fledermaus frisst Vögel in der Luft. Europas größte Fledermaus, der Riesenabendsegler, ernährt sich vor allem von Insekten. Seltener jagt und frisst diese Fledermaus kleine Singvögel. Dabei steigt sie in Höhen von über einem Kilometer auf, um ihre Beute zu erwischen. Wenn ihre Jagd erfolgreich ist, verzehrt sie den Vogel noch in der Luft.
Nun ja, Fledermäuse sind sehr interessante Tiere. Ob die einen Kilometer in die Höhe aufsteigen, ich glaube, das ist hier so die Klippe. Ich denke, kleine Singvögel können die schon erhaschen im Flug mit ihren Ultraschallortungen. Aber ich sag mal, wenn ihr das jetzt so brandneu drin habt, es wird richtig sein.
Unrichtig, stimmt. Tatsächlich, da hat so ein Forscherteam dieses Verhalten so dokumentiert, indem sie die Fledermäuse erstmal ausgestattet haben mit so kleinen Sendern, sogenannten Biologgern. Und aus den Daten hat dann das Team vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung ablesen können, wie denn die Tiere so jagen. Und man muss sich das mal vorstellen, ein Vogel, ja, der wiegt etwa halb so viel wie die Fledermaus selbst. Das wäre so, als würde ich beim Joggen ein 35 Kilogramm schweres Tier erlegen und beim Laufen essen. Ja, so ist das.
Ja, das ist schon interessant, was manche Tiere so bewältigen, ne? Entgegen den physikalischen Gegebenheiten.
So sieht's aus. Hier kommt Frage Nummer 2.
Ja.
Kalorienangaben für gesünderes Essen. Wenn Restaurants die Kalorien ihrer Gerichte auf den Speisekarten angeben müssen, bieten sie gesündere Gerichte an. Das hat eine Studie in Großbritannien ergeben. Seit 2022 gibt es dort die Verpflichtung zu Kalorienangaben und das bewegt Restaurants, wesentlich gesünderes Essen anzubieten. Die Gäste können so auch eine kalorienarme Wahl treffen.
Also, allein die Pflicht, die Kalorien anzugeben, bewegt die Restaurants, gesünderes Essen anzubieten.
Das ist eine sehr gute Idee von den Engländern, wenn die das so machen. Mhm. Ja, ist ein hehres Ziel, das hier vielleicht auch in Deutschland umzusetzen. Also ich glaube mal an das Gute, sagen wir es mal so. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ich will es einfach mal hoffen.
Ja, aber die Hoffnung trügt. Das ist nämlich leider falsch. Ja. Tatsächlich. Nee, also ich meine, über englisches Essen nachzudenken, ist ja sowieso, wenn man Hunger hat, nicht so toll. Die Kalorien der angebotenen Speisen auf den Speisekarten, die sind nur um etwa 2% gesunken. Also das ist quasi, spielt keine Rolle, nachdem es Pflicht wurde, diese Angaben zu machen. Die haben eine Vorher-Nachher-Studie gemacht. Also der Einfluss auf die Ernährung und die Gesundheit der Bevölkerung blieb bescheiden. Sibylle.
Schade.
Ja, danke fürs Mitmachen.
Ja, ich freue mich auch, mal wieder mitgemacht zu haben. Ja. Selten genug.
Gruß ins Grüne. Ne? Mach dir ein schönes Wochenende.
Danke.
Tschüss. So, dann haben wir Marc hier. Hallo, Marc.
Hallo, Stefan.
Marc, das ist eine schöne Leitung. Haben wir hier HD-Telefon.
Ach, echt? Ja. Das letzte Mal war es nicht so schön.
Ach, du aber warst auch schon mal hier.
Naja. Ich bin aber nicht jede Woche da.
Nicht jede
Woche. Also das ist mindestens ein Jahr her.
Warte mal, dann bist du Marc aus Nürnberg.
Genau, richtig.
Aha, okay. Genau. Gut. Wir haben schon mal ich mache wahrscheinlich immer denselben Witz mit dem Christkindlmarkt.
Natürlich.
Ist der schon aufgebaut, Marc?
Nein, nee, noch nicht. Ja. Die fangen erst im November an.
Aber immerhin.
Aber November. Anfang November fangen die an. Und dann.
Nee. Also danke, dass du bei uns bist. Ne?
Gerne.
Du alter Nürnberger. und hier kommt die Frage Nummer 3 und danach gibt es tatsächlich schon das Buch.
Gorilla-Weibchen bekommen sozialen Halt von Freundinnen. Gorilla-Weibchen wechseln im Laufe ihres Lebens auf die Gruppe. Wahrscheinlich auch, damit keine Inzucht entsteht. Dabei meiden sie Männchen, mit denen sie aufgewachsen sind. Stattdessen suchen sie nach Weibchen, die sie schon kennen. Bekannte Freundinnen helfen ihnen anscheinend dabei, sich in einer neuen Gruppe sicherer zu fühlen.
Mhm. Das ist ja, ich wollte gerade sagen, also das ist ja fast genauso, fast wie gerade eben das mit der Dings. So, das klingt so offensichtlich, aber ich.
Du kannst, denk doch mal laut nach. Also es klingt offensichtlich, da gehe ich total mit, finde ich auch. Ne? Und jetzt bist du am Suchen, wo könnte der Haken sein?
Ja, genau.
Und eben gerade hatten wir irgendwie so den Haken, der keiner war. Ne? Da ging es nämlich darum,
Ja.
Ja, und
also übrigens fand ich das Essen in England nicht so schlecht. Nein.
Also
man kann sich immer aussuchen, was man isst.
Also ob man Fisch und Chips möchte oder Chips mit Fisch.
Ja, genau.
Ja.
Also gut, ich mag auch frittiertes Essen. Das gebe ich auch gerne zu.
Ja. Wir in Deutschland können ja sowieso, sollten ganz, ganz klein sein mit Hut. Ne, was
ja,
irgendwie so
das stimmt.
Kulinarische Meriten angeht.
Ja. Das ist richtig.
Ja. Also Gorilla-Weibchen bekommen sozialen Halt von Freundinnen.
Ja.
Wir suchen nach Weibchen, die sie schon kennen?
Ja, also.
Sag doch mal offen, was du.
Ja,
du
sagst
ja.
Okay,
du sagst ja. Die Entscheidung steht.
Ja.
Der Groschen ist gefallen und es stimmt. Also erstmal muss ich sagen, Gorilla-Weibchen ist ja ohnehin schon etwas, wo man so denkt, bei Gorillas denkt man in erster Linie immer an die Männer, ne? An diese muskulösen, muskelbepackten Kerle. Ja. Gorilla-Weibchen, natürlich muss es die auch geben und es stimmt, die bekommen sozialen Halt von Freundinnen. Untersucht wurde das von Forschern an der Uni Zürich. Die haben unter anderem gezeigt, dass sich Gorilla-Weibchen im Sozialverhalten ganz ähnlich wie Menschenweibchen verhalten. Ja, und diese Art, miteinander umzugehen, kann einfach helfen, besser zusammenzuleben und gemeinsam eine kooperative Gemeinschaft aufzubauen. Wunderbar. Marc, herzlichen Glückwunsch, du hast dieses tolle Buch aus dem Kosmos Verlag gewonnen. Das ist nur ein Büchlein, also es ist ein kleines Ding, kostet 12 € im Handel. Mach was für Eichhörnchen von Friederike Hecker. Wir wenn Sie die Gelegenheit haben, so wie ich in Kreuzberg, sehen Sie die ganz oft, die Eichhörnchen, Baumstämme raufen, runter, Futter verstecken und so weiter. Und hier gibt es dann auch...
auch schon eins.
Ah, ja.
Und im vierten Stock.
Sehr gut.
Und traumhaft.
Da gibt es dann auch Tipps, ob man die füttern darf oder nicht und wie das funktioniert und so weiter. Ne? Mhm. Aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Marc, also noch eine Frage, dann weißt du ja, kannst du Abo und Buch mit nach Hause nehmen oder hast beides verloren?
Ich glaube, ich nehme heute, ich finde das immer doof, wenn keiner das, ich mach das.
Die doch, Frage?
Doch. Ja.
Hier kommt die letzte Frage.
Lebende Ameisen im Joghurt. Ein Wissenschaftsteam hat eine traditionelle Form der Joghurtherstellung untersucht. Auf dem Balkan und in der Türkei ist ein Verfahren verbreitet, bei dem lebende Waldameisen in warme Milch geworfen werden. Es funktioniert. Über Nacht entsteht daraus Joghurt. Die Ameisen überleben die Joghurtherstellung leider nicht.
Jetzt wird es still in Nürnberg. Ja, die Stadtmauern liegen ruhig im Morgennebel. Und niemand spricht. Kann das sein?
Das ist jetzt nicht so offensichtlich.
Nee, aber was für ein Zusammenhang könnte das denn sein? Da gibt es irgendwas mit Säure und Ameisen. War da nicht irgendwas?
Ach so, doch, stimmt. Ach, danke. Ja, das stimmt. Die verbreiten so Feuerameisen. Haben ja viel Säure. Also würde ich fast sagen, das stimmt.
Fast oder?
Ja, ich sag mal, das stimmt.
Und lieber Marc, damit hast du recht. Yep. Das Team aus Dänemark hat dieses traditionelle Verfahren nachvollzogen. Und was passiert da? Die Milchsäure- und Essigsäurebakterien der Ameisen, die starten den Fermentationsprozess. Ja, solange sie noch leben. Wird aber zum Nachmachen nicht empfohlen. Zum einen die armen Ameisen, die sterben dabei. Und die können auch von Parasiten befallen sein. Ja, aber als Teil der eigenen kulturellen Praxis oder wenn sie ganz viel Erfahrung haben mit Lebensmittelsicherheit, dann sei es okay, sagen die dänischen Forscher. Marc, herzlichen Glückwunsch.
Okay, danke.
Klingt doch gut, der Tag hat gut angefangen, ne?
Ja.
Schönes Wochenende wünsche ich dir nach Nürnberg.
Danke.
Und du weißt, eins ganz wichtig, jetzt nicht auflegen.
Mach ich, danke.
Mach's gut. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Liebe Käsefreunde, es soll ja Menschen geben, die finden Käse eklig. Also mir dagegen kann er gar nicht stinkig genug sein für einen schönen Sumatran, einen Reblochon oder Epoisse. Da bräuchte man eigentlich einen eigenen Kühlschrank, das geht dann schon Richtung Reizgas, aber lecker. Die Geschichte der Käseproduktion ist wie der Emmentaler voller Löcher. Wer zuerst auf diese komische Idee gekommen ist, aus leicht verderblicher, frischer Tiermilch haltbaren Käse herzustellen, man weiß es nicht. Aber die Archäologin Luise Thiemann ist dem Ursprung allen Käses auf der Spur. Sie promoviert sogar darüber an der Uni München. Frau Thiemann, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie sind Sie denn als Archäologin auf den Käse gekommen?
Also in neueren oder letzteren Jahren gibt es immer wieder neue Methoden. Man kann zum Beispiel Fette und Proteine in alter Keramik nachweisen. Und Milch war davor eigentlich relativ unsichtbar. Aber durch diese neueren Methoden sind Dinge sichtbar geworden, Lebensmittel. Und so kam eigentlich auch das Thema auf, dass man sich das ja mal genauer anschauen könnte.
Und da haben Sie sich richtig reingekniet. Sie haben beim Naturkäsepapst David Asher selbst die Kunst des Käsens gelernt. Hat Sie das denn weitergebracht bei der Frage, wie die Menschen darauf gekommen sind, aus Milch Käse zu machen?
Auf jeden Fall sehr. Es ist relativ schwierig, sich Käse selber beizubringen. Und in dem Kurs wurden zum Beispiel auch Sachen besprochen wie Lab, also wie schaut Lab aus?
Was ist das, Lab?
Lab ist ein Enzym aus dem Magen von Kälbern, das die Käse, die Milch zum Geringen bringt, also Käse daraus macht.
Mhm. Käse ist gar nicht vegan?
Nein.
Da wusste ich Nein. Okay. Also solche Sachen haben Sie da gelernt und dann gab es archäologische Fundstücke und Fundorte, die Ihnen auf der Suche nach dem Ursprung der Käseproduktion auch weiterhelfen konnten?
Ja, genau. Also es gibt zum einen so keramische, also getöpferte, durchlochte Gefäße. Und da konnte man eben durch diese Proteinanalysen nachweisen, dass das Käsesiebe gewesen sind. Und es gibt noch, also zum Abtropfen von der Molke vom Käse. Also man tut das Lab rein in die Milch Und dann wird so ein, entsteht so ein dickflüssiger Pudding praktisch und eine Flüssigkeit. Und in diesen Gefäßen kann man dann den Pudding abtropfen. Und das wird dann irgendwann mal der fertige Käse.
Mhm. Welchen Fragen genau gehen Sie bei Ihrer Arbeit nach?
Ich beschäftige mich mit der, mit den Ursprüngen der Käserei im Alpenraum. Das ist ja hier immer noch ein sehr ein präsentes Thema. Und ich schaue mir an, wo kommt das ursprünglich einmal her? Wie sind da die Ursprünge des Handwerks? Wie hat sich das im Laufe der Jahrtausende entwickelt zu dem, was es heute einmal geworden ist?
Und nach all dem, was Sie nun wissen, können Sie die Frage beantworten, wann der erste Käse von Menschenhand bewusst hergestellt worden sein könnte?
Also der erste Käse ist mit Sicherheit im vorderen Orient, also im fruchtbaren Halbmond, schon sehr früh im 8. 9. Jahrtausend vor Christus hergestellt worden.
Wow.
Sehr, sehr früh.
Vor 10.000 Jahren?
Ja, genau, richtig. Mhm. Auch da gibt es Nachweise.
Und das wissen Sie, weil Sie in Keramiktöpfen Spuren gefunden haben?
Genau, richtig.
Lässt sich nachvollziehen, wie dieser Käse früher geschmeckt haben könnte?
Das versuche ich experimental archäologisch herauszufinden. Das kann ich Ihnen vielleicht in 2 Jahren sagen, wie genau er geschmeckt hat.
Wie macht man denn da die Experimente?
Also ich habe Repliken von den Gefäßen und den Werkzeugen, die da in Frage kommen für die Käseproduktion. Und damit versuche ich dann herauszufinden, was ist damit überhaupt machbar, welche Käsesorten. Und wie schaut es dann in der Praxis aus? Also wie funktioniert der Prozess mit diesen Werkzeugen tatsächlich?
Und nachdem Sie ja nun selbst gelernt haben, wie das geht, Käse zu machen, würden Sie vermuten, dass der Prozess des Käsemachens sich über die 10.000 Jahre kaum verändert hat, weil es geht nicht anders oder was?
Oh, das kann ich gar nicht so einfach beantworten. Mhm. Also fermentierte Produkte sind was sehr Emotionales und kulturell Bedingtes, was uns da schmeckt und was uns da nicht schmeckt. Es gibt heute noch Käsesorten, die schmecken so stark irgendwie Roquefort oder so, dass viele Leute, die nicht gewöhnt sind, überhaupt gar nicht gerne essen wollen. Und sowas stelle ich mir persönlich auch für die Vorgeschichte vor, aber beweisen lässt sich es natürlich nicht.
Wenn man heute Menschen fragt, was glaubt ihr, welches Land am meisten Käse produziert, dann denken viele natürlich an die Schweiz. Und an Frankreich, ja. Dabei sind mit weitem Abstand die USA größter Käseproduzent der Welt, Deutschland auf Platz 2. Wer weiß denn sowas? Masse ist also nicht gleich Qualität. Welchen Käse bevorzugen Sie persönlich?
Oh, ich mag eigentlich jeden Käse ganz gerne. Das schwankt eigentlich saisonal, was ich am liebsten esse.
Und machen Sie den jetzt auch zu Hause, nachdem Sie den Kurs gemacht haben?
Ja, ich mache immer mal wieder Experimente und was dann davon übrig bleibt, das esse ich selber auch.
Und wo kommen Sie an das Lab ran?
Das Lab, das kann man entweder in der Apotheke kaufen, das ist ein mikrobiell hergestelltes Lab. So mache ich das im Moment noch und ich experimentiere zurzeit mit verschiedenen pflanzlichen Labkräutern. Also was man an Pflanzen in die Milch tun kann, damit die Milch auch gewinnt.
Auf der Suche nach dem ältesten Käse. Die Archäologin Luise Thiemann ist dazu Doktorandin an der Uni München. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Mich auch. Wenn junge Menschen sich politisch informieren, dann auch aus dem Radio nur für Erwachsene. Wir wissen das, ja, aber nicht nur. Junge Menschen zwischen 16 und 27 ziehen ihre politischen Informationen aus allen möglichen Quellen. Am häufigsten aber aus, na, ahnen Sie es? Ja. Richtig, aus Social Media, TikTok, Insta, YouTube und so weiter. Die Sozialwissenschaftlerin Kira Schrödel hat sich das mal genauer angeschaut für die Bertelsmann Stiftung. Morgen, Frau Schrödel.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Was genau wollten Sie rausfinden mit Ihrer Studie? Was waren Ihre Forschungsfragen?
Ja, wir wollten untersuchen, was politische Akteure aktuell über Social Media an junge Menschen senden und wie junge Menschen das eigentlich finden.
Warum dieser Titel, How to Sell Democracy Online Fast?
Ja, der ein oder die andere mag vielleicht die bekannte Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast kennen, wo es sozusagen um die Rolle von Digitalisierung, von sozialen Medien geht. Und da anknüpfen wir ein bisschen inspiriert von der Popkultur, wollten wir uns eben mit der Frage beschäftigen, welche Rolle haben soziale Medien auch für unsere Demokratie?
Ich habe mich gefragt, der Titel fragt ja, wie kann man Demokratie verkaufen? Ja, aber ist das denn überhaupt von allen politischen Akteuren das Ziel, Demokratie zu verkaufen?
Das ist natürlich eine spannende Frage, aber was wir uns vor allem auch angeguckt haben, ist, wie können demokratische AkteurInnen besser junge Menschen ansprechen und dann auch so ansprechen, dass Demokratie Teil von ihnen wird.
Verstehe. Wie sind Sie vorgegangen? Haben Sie vorhandene Daten ausgewertet oder selbst Daten erhoben?
Wir haben selbst Daten erhoben und wir haben das auch auf zwei unterschiedlichen Ebenen gemacht. Einmal haben wir uns erstmal angeguckt, was senden die politischen AkteurInnen, also haben uns angeguckt, was passiert ist im sozialen Netz. Und auf der zweiten Ebene haben wir dann eine Online-Umfrage gemacht, eine repräsentative Umfrage mit jungen Menschen, wo wir uns untersucht haben, wie finden die das?
Unter anderem 31.000 Kurzvideos wurden ausgewertet, ne?
Genau, das ist eine große Menge über einen Zeitraum von 6 Monaten und auch knapp 2000 politische AkteurInnen. Also das ist wirklich eine Bandbreite.
Welche KI hat Ihnen dabei geholfen?
Das ist sozusagen ein KI-gestützter Algorithmus, der sozusagen die Auswertung unterstützt. Also es ist keine typische KI, die wir sozusagen kennen.
Was ist rausgekommen bei Ihrer Untersuchung?
Ganz klar ist eben rausgekommen, was Sie auch vorhin schon gesagt haben, junge Menschen konsumieren politische Informationen über Social Media. Und was besonders spannend ist, sie konsumieren das vor allem über ihr algorithmisch selektiertes Feed. Also sie kommen zufällig und ganz alltäglich mit politischen Inhalten in Kontakt.
Welche Social-Media-Kanäle sind das vor allem?
Vor allem Instagram und TikTok.
Also YouTube spielt gar nicht mehr die große Rolle.
Das spielt noch eine Rolle, aber in unserer, sozusagen auch in unserem Forschungsansatz, wo es vor allem auch um Kurzvideos geht, tendenziell eher weniger. Mhm.
Wie kommt man denn am besten an bei den Jugendlichen? Können Sie diese Frage jetzt beantworten?
Ja, da kann ich Ihnen sehr gute 2 Tipps, würde ich einmal sagen, geben. PolitikerInnen sollen authentisch sein, das heißt, sie sollen nahbar sein, sie sollen persönliche Einblicke geben und auch einen gewissen Wiedererkennungswert haben.
So wie Markus Söder?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, genau. Wir haben uns angeguckt, wie sozusagen, was die Gesamtheit der politischen AkteurInnen sind. Mhm. Was genau eine politische Person, wie sie sendet, dazu kann ich Ihnen nicht sagen.
Also zum einen nahbar sein, authentisch sein, was noch?
Einblicke geben, persönliche Einblicke und konsistent, also einen gewissen Wiedererkennungswert geben.
Also so Robert Habeck am Küchentisch, das kommt gut an bei den Jugendlichen?
Auch hier sozusagen geht es wieder, kann ich Ihnen nicht sagen, ob er als Person oder als individueller Politiker, aber die Idee, dass er ein Wiedererkennungswertmerkmal hat, wo sich junge Menschen vielleicht daran erinnern können, das ist auf jeden Fall ein Tool, der das gut Verwendung finden kann.
Sie sind die Expertin, ich weiß das ja nur aus anderen Medien, da wird ja schon lange vermutet, dass vor allem die rechtsextremistische AfD mit ihren Inhalten mehr Jugendliche erreicht als alle anderen Parteien. Was machen die besser?
Das ist auch eine schwierige Frage, weil es geht tatsächlich auch nicht um die Frage, was wird auch wieder hier gesendet und was bringt aus Angriffe. Was man natürlich sehen kann, ist, dass die AfD mit Angriffen arbeitet und die werden zu 40% häufiger Views geleitet. Das ist nicht eine Aussage, dass sie das besser machen. Sozusagen, es ist einfach die Art und Weise, wie sie es machen.
Also je mehr Angriffe, je mehr Aggressivität drin ist in einem Video, desto häufiger taucht es in den Feeds auf, weil der Algorithmus das so vorsieht?
Das wiederum nicht. Es wird sozusagen häufiger angesehen.
Aha.
Das ist aber ganz wichtig zu sagen. Ansehen ist nicht gleich Zustimmung.
Das
ist wichtig zu betonen. Und junge Menschen sprechen sich gegen sozusagen Angriffe in Teilen der politischen Kommunikation aus.
Das heißt also, wenn jemand häufiger auch diese aggressiven Videos anklickt, heißt das nicht unbedingt, dass er denen noch zustimmt.
Genau. Und was der Algorithmus dafür eine Frage hat, das ist natürlich auch nochmal was ganz anderes. Und das konnten wir uns in dieser Studie auch leider nicht detailliert anschauen.
Gut, wenn also aggressive Inhalte wie Attacken auf politische Gegner häufiger auftauchen in den Feeds von jungen Menschen als, stell dir mal jetzt gegenüber, sachliche, positive, informative Postings, heißt das nicht unbedingt, dass sie die jungen Menschen stärker beeinflussen als die Faktenchecks? Das lerne ich bei Ihnen.
Sie lernen, dass junge Menschen das nicht gut finden, sozusagen.
Aha.
Das ist die klare Aussage. Nur weil ein Video aggressiv ist, finden das junge Menschen nicht gut.
Verstehe.
Und es ist entscheidend, dass sozusagen deswegen politische AkteurInnen positiv agieren, jugendgerechte Inhalte machen und junge Menschen in ihrer Lebensrealität abholen.
Auch wenn diese positiven Inhalte wesentlich seltener angeguckt werden.
In der Analyse, die wir gemacht haben, gibt es einen Zusammenhang zwischen den Views und den Inhalten. Aber
wie sollten nun andere politische Akteure auf diesen Befund reagieren? Denn das ist ja auch eines der Ziele Ihrer Studie, quasi anderen zu sagen, wie sie die jungen Leute erreichen können. Also so, ich nehme mal an, einen Überbietungswettbewerb um die krassesten Videos, um die gelungenste Skandalisierung, das scheint nicht zielführend zu sein im Sinne demokratischer Meinungsbildung, oder?
Nein, absolut. Da kann ich Ihnen zustimmen. Was wichtig ist eben, ist, dass junge Menschen in ihrer Lebensrealität Kids abgeholt werden, dass man sie an ihren Interessen, an ihren Themen, die für sie relevant sind, abholt und dass man dabei klare, ehrliche und einfache Sprache findet.
Das war zusammengefasst. Der Inhalt der Studie How to Sell Democracy Online Fast, federführend dabei die Sozialwissenschaftlerin Kira Schrödel für die Bertelsmann Stiftung. Danke, dass Sie bei uns waren im Programm von Radio 1.
Danke und einen schönen Samstag.
Ihnen auch. Sie haben vielleicht schon davon gehört, heute ist Welttag der Menopause. Und das ist für viele Frauen kein Feiertag. Die fruchtbare Lebensphase endet zwischen Mitte 40 und Mitte 50. Dann stellt der Körper seinen Hormonhaushalt um. Die Wechseljahre können zu einer echten Belastung werden. Hitzeballungen, Wutanfälle, Schlafstörungen. Eine Möglichkeit, was dagegen zu tun, ist eine Hormonbehandlung. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen wir hier bei den Profis mal eine Ärztin. Dr. Katrin Schaudig ist gynäkologische Endokrinologin und vor allen Dingen ist sie auch Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft e.V. Frau Schaudig, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich.
Ich darf die Hörer auch aufklären dazu. Sie machen es trotz Erkältung. Tausend Dank dafür.
Ja, gerne.
Was passiert da? Warum spielt der Körper so verrückt, wenn der Eisprung seltener wird? Welche Prozesse laufen im weiblichen Körper da ab?
Na, das ist im Grunde sowas wie die Pubertät, nur dauert es länger und geht mit mehr körperlichen Symptomen einher. Und es ist eben nicht so, dass der Eierstock einfach abgeschaltet wird und man von heute auf morgen in einen Hormonmangel gerät, sondern die Übergangsphase, die ist sehr rumpelig, weil der Körper irgendwie verzweifelt versucht, nochmal eine Schwangerschaft zu erzielen. Und dann geht es eine ganze Zeit lang extrem auf und ab. Achterbahn der Hormone, mal zu viel, mal zu wenig. Das mag unser Gehirn nicht und reagiert dann mit Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Panikattacken und so weiter. Irgendwann ist dann der Punkt, dass wirklich gar keine Eizellen mehr da sind. Und dann hört die Hormonproduktion komplett auf. Dann ist zwar nicht mehr so ein Durcheinander, aber wir haben dann einen kontinuierlichen Östrogenmangel und der macht vor allen Dingen Hitzeballungen, aber auch weiter schlechten Schlaf, Stimmungsschwankungen, alles mögliche, Gelenkschmerzen. Die Liste ist lang und das kann sich schon über viele Jahre hinziehen, leider.
Eine Möglichkeit, was zu tun dagegen, ist eine Hormontherapie. Die Krankenkassen zahlen das. Sie erleben aber auch in ihrer Praxis, viele Patienten wollen das nicht, Patientinnen. Mit welchen Argumenten?
Ja, vor über 20 Jahren gab es mal eine riesige Studie aus den USA, die war an sich gut gemacht, hat aber irgendwie die falschen Frauen untersucht. Da kam raus, dass plakativ gesagt, dass Hormone Brustkrebs, Herzinfarkt, Schlaganfall und Thrombose machen. Wenn man das so hört, denkt man natürlich, um Gottes Willen, kann ich auf gar keinen Fall nehmen. Wenn man sich die Zahlen genau anschaut, dann sieht man, dass auch in dieser Studie diese Risiken extrem gering waren. Die betrafen weniger als 10 von 10.000 Frauen. Wurde aber tatsächlich auch medial, auch in der Fachpresse, extrem aufgebauscht. Und sowas merkt man sich einfach. Das heißt, dieser Mythos, Hormone sind schlecht, machen Krebs und bringen mich um, der hat sich irgendwie gehalten. Wir haben mittlerweile ganz viel bessere, modernere Therapien. Wir geben zum Beispiel das Östrogen über die Haut, Gel, Pflaster, Spray. Dann gibt es kein Thrombose, kein Schlaganfallrisiko. Und wir sehen auch, was das Brustkrebsrisiko anbelangt, mit anderen Substanzen als früher am Start. Das heißt, dass diese Risiken sind noch mal sehr viel geringer als in dieser alten Studie. Das heißt, dass Frauen Angst haben, ist einfach wissen Sie, wenn Sie mal gelernt haben, eine gestreifte Katze, die fällt nicht an, dann denken Sie das sowohl, wenn ein Tiger kommt, als auch wenn es nur eine kleine Tigerkatze ist. Und ich glaube, solche negative Erfahrungen, die bleiben einfach hängen in den Köpfen. Und die Risiken sind einfach nicht so hoch.
Gutes Beispiel. Wozu würden Sie also raten, würden Sie allen Frauen, die Wechseljahrbeschwerden haben und zu Ihnen kommen, sagen, mach eine Hormontherapie?
Nein, das kommt ganz darauf an, wie stark die Beschwerden sind. Wie hoch ist der Leidensdruck? Wie stark ist die Frau eingeschränkt? Wenn die so ein bisschen Hitzeballon hat und sagt, naja, ich schlafe mal schlecht, dann würde ich sagen, nee, dann brauchen die das eigentlich nicht. Wenn die aber sagt, nee, also ich kann meinen Alltag nicht mehr bewältigen, spätestens. An der Stelle ist der Punkt, wo wir eindeutig zu Hormonen raten, sagen auch alle Fachgesellschaften.
Wie vielen Frauen passiert das denn, dass sie sagen, sie können ihren Alltag nicht bewältigen? Weil ich habe jetzt gelernt in der Vorbereitung zum Thema, die Menopause ist auch ein Politikum, weil Frauen mit Beschwerden in den Wechseljahren die Wirtschaft Milliarden kosten würden. Wie kommt das denn, diese Summen, zustande?
Also es ist ein Drittel der Frauen, die wirklich dramatische Beschwerden haben. Man kann sagen, zwei Drittel hat deutliche Beschwerden. Da kommt es immer auf die Situation der Frau an. Und dass es die Wirtschaft so viel kostet, liegt tatsächlich daran, da gibt es Studien zu und ist auch gut untersucht, dass Frauen gerade in dieser Übergangsphase, wenn es so ein Durcheinander gibt und die schlecht schlafen und die Stimmung völlig im Eimer ist, dass das einfach die Produktivität tatsächlich reduziert, die Konzentrationsfähigkeit, die sinkt. Wenn ich nicht geschlafen habe, arbeite ich langsamer, kann mir schlechter Dinge merken. Es kommt auch zu Konflikten innerhalb des Teams. Das sind alles Dinge, die sich negativ auf die Produktivität einfach auswirken. Und dass es gibt die Schätzung von 9,4 Milliarden pro Jahr. Das ist eine konservative Schätzung und beinhaltet noch nicht die Krankheitsausfälle und die Kosten fürs Gesundheitssystem. Manche Frauen, weil es vielleicht auch nicht richtig erkannt wird als Wechseljahre, müssen in eine psychosomatische Kur, Burnout-Klinik und so weiter. Manchmal oder häufig sind es dann tatsächlich die Wechseljahre. Und das muss man einfach auch entsprechend behandeln.
Die Regierung Merz, die ja nicht aus vielen Frauen besteht, hat aber immerhin eigens ein Referat geschaffen für Frauengesundheit. Reicht das?
Ja, ja und nein. Die machen mehr als dieses Gesundheitsreferat. Das ist ja ein hübscher Name, könnte ja ein Etikettenschwindel sein. Also wir kriegen das sehr deutlich mit. Vom Forschungsministerium läuft ganz viel, vom Gesundheitsministerium. Also die beraten sich jetzt mit den Fachgremien, unter anderem auch mit der Menopausegesellschaft. Was können wir tun? Wie müssen wir die Situation verbessern? Ich glaube, da passiert ganz viel. Es passiert natürlich auch ganz viel durch Aufklärung von Frauen, durch alle möglichen Medien. Ich habe selbst einen Podcast, habe gerade ein Buch geschrieben, Hot Stuff zum Beispiel. Also ich glaube, Frauen müssen besser aufgeklärt sein. Dann stellen die ihren Ärztinnen und Ärzten auch die richtigen Fragen. Und das muss dann mit der Politik zusammengehen. Wir arbeiten auch in den Fachgesellschaften daran, dass die Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte verbessert wird. Es ist natürlich alles ein langsamer Prozess. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber ich glaube, da passiert jetzt wirklich viel. Und wir als Menopausegesellschaft begrüßen es natürlich hochgradig.
Am Tag der Menopause, Dr. Katrin Schaudig, die gynäkologische Endokrinologin, ist Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft e.V. und hat uns aufgeklärt. Frau Schaudig, von mir erstmal herzlichen Dank, vor allen Dingen ein guter Ratschlag, den Rest des Tages Stimme schon.
Jawohl, Schnabel halten. Danke.
Danke Ihnen. Tschüss,
alles
tschüss.
Alles Gute, ja. Ja, tschüss.
Ich gebe es ja gerne zu, ich habe Digiphobie. Was ist das? Ich versuche möglichst wenig digitale Spuren zu hinterlassen. Kein Social Media, kein WhatsApp, keine Cloud, nicht mal eine Mailbox. Selbst den Schrittzähler im Smartphone habe ich abgeschaltet. Jetzt aber lese ich in einer Studie, nutzt alles nichts. Selbst ohne ein Smartphone bei mir zu tragen, könnten mich Experten sofort identifizieren, indem sie die WLAN-Funkwellen auswerten, da wo ich gerade lang gehe. Wie bitte? Thorsten Strufe kann uns das genauer erklären. Er ist Professor für praktische IT-Sicherheit am renommierten KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie. Herr Strufe, guten Morgen.
Hallo, moin.
Wie bitteschön soll das funktionieren?
Ja, es klingt unglaublich, weil, insbesondere weil wir ja nicht sehen können. Wir sehen ja Wi-Fi nicht, ne? Oder die WLAN-Funkwellen. Aber grundsätzlich sind die Radiowellen, die genutzt werden, um solche WLANs, also Funknetzwerke sozusagen bereitzustellen, nicht viel anders als Licht. Also im Prinzip sind es auch einfach elektromagnetische Wellen, die halt ausgestrahlt werden, normalerweise vom Access Point oder von ihrem WLAN-Router und dann von Geräten aufgefangen werden, beziehungsweise andersrum dann von den Geräten ausgestrahlt werden und vom Access Point aufgefangen werden. Und jetzt ist es zwar so, dass wir diese Wellen so nicht sehen können, also mit unseren Augen nicht wahrnehmen können, aber die Router können es natürlich, weil genau dafür sind die Antennen im Prinzip da und die können entsprechend dann also auf dem Spektrum, also in dem Frequenzbereich, in dem WLAN genutzt wird, die ganzen Wellen empfangen. So. Und jetzt ist ja bei Licht das so ein bisschen so ähnlich, wie es dann beim Wi-Fi auch funktionieren wird, dass Licht auf irgendwelche Objekte fällt und reflektiert oder auf Objekte fällt und gedämpft wird und man es so durchscheinen sieht. Und das ist bei Funkwellen nicht anders. Das heißt, wenn jetzt also irgendwo ein Access Point aufgestellt ist, der mit irgendeinem Endgerät mit dem Laptop von ihrem Nachbarn oder sowas kommuniziert, dann werden diese Funkwellen ausgestrahlt. Anders als Licht gehen die beispielsweise auch durch Wände, durch Holz und sowas durch und werden dann irgendwo reflektiert und die anderen Geräte können die wieder auffangen. Und,
okay, wenn im öffentlichen Raum Kameras aufgestellt sind, dann können diese Kameras mich filmen oder fotografieren. Da ist das Bild ganz klar, das Licht wird von mir reflektiert, ich erscheine als Person im Bild. Aber wie ist das bei WLAN-Funkwellen? Was für Daten können denn aus denen gewonnen werden? Sind das meine Körperumrisse, meine Art zu gehen oder was ist das?
Genau, also die und den Versuchen, die wir gemacht haben, bei dem Experiment, wo wir gezeigt haben, dass es geht, benutzen wir tatsächlich auch gar keine besondere Hardware oder sowas, sondern wir hören einfach zu, wie irgendwelche anderen Geräte ab Wi-Fi 5 WLAN miteinander sprechen quasi. Die einzelnen Geräte tauschen immer so eine nach einer gewissen Zeit wie ein Foto aus, wie ein Polaroid aus, wie die Welt für sie gerade aussieht. Das nennt man Beamforming Information. Das sieht jetzt nicht so aus wie ein Polaroid, wie ein Foto, wie wir uns das vorstellen. Wir haben jetzt also auch keine Bilder in dem Sinne, die wir jetzt irgendwie jemandem zeigen können und sagen können, guck mal, das ist ein Bild von dir. Sondern wir nehmen einfach diese Beamforming Reports, die Geräte untereinander austauschen und trainieren damit eine KI. Und und dann wird es davon abhängen, zum einen, wie ihre Körperproportionen sind, und zum anderen, wir nehmen mehrere nacheinander, also quasi wie ein Video, kann man sich das vorstellen. Also zum anderen, wie sie sich typischerweise bewegen, wie sie laufen, wie sie gehen, genau.
Es müssen aber meine Daten schon vorhanden sein, sonst könnte die KI ja nicht wissen, wer ich bin, wenn sie mich dort identifiziert, ne?
Also wir haben das bei uns jetzt versucht, mit einem so einfachen Angriff oder so einem einfachen Experiment wie möglich zu machen. Und da wäre das tatsächlich so, dass wir von Ihnen einmal irgendwie ein Muster, dieses Muster aufzeichnen müssen und das trainieren müssen. Das liegt jetzt aber, das ist kein konzeptionelles Problem in dem Sinne, sondern es liegt einfach daran, wie wir unser Experiment gebaut haben, weil wir es so einfach wie möglich machen wollten, um zu zeigen, wie einfach das geht. Mhm. Prinzipiell wäre es gar kein Problem, das ein kleines bisschen komplizierter zu machen mit einer KI, die im Zweifelsfall einfach zwei unterschiedliche Eingaben bekommt und dann sagt, ist der gleiche oder ist nicht der gleiche. Und dann bräuchte man also nicht vorher die KI mit ihren Mustern zu trainieren, sondern könnte einfach nur sagen, okay, der ist gestern vorbeigelaufen, da weiß ich, wer es war. Heute ist wieder jemand vorbeigelaufen, war es die gleiche Person oder nicht? Und dann würde die KI sagen, ja, war die gleiche oder war nicht die gleiche.
Und wenn ich andere Klamotten anhabe, vielleicht irgendwie mehr gegessen habe, einen dickeren Bauch habe, schneller oder langsamer gehe?
Also schneller oder langsamer gehen macht erstmal gar keinen Unterschied. Wir haben also oder fast gar keinen Unterschied. Wir haben bei den Experimenten auch geguckt, was passiert, wenn Leute beispielsweise eine Bierkiste tragen oder einen schweren Rucksack auf dem Rücken haben oder sich auf dem Weg die Schuhe zu binden oder stehen bleiben, das Handy rausnehmen und auf dem Handy nach dem Weg suchen beispielsweise. Und diese ganzen Modellierungen oder diese ganzen Veränderungen von dem quasi normalen Verhalten ändern an der Erkennung eigentlich nichts. Wenn Sie sehr, sehr viel essen oder wenn Sie jetzt vielleicht einen schweren Wintermantel tragen, wo vielleicht sogar irgendwelche reflektierenden Stoffe eingewebt sind oder sowas, das würde wahrscheinlich einen Unterschied machen, weil dann die Funkwellen halt anders reflektiert werden. Und aber da muss ich gestehen, haben wir keine Experimente zu gemacht.
Muss ich denn davon ausgehen, dass Geheimdienste längst davon wissen und dass etwa die NSA in den USA diese Methode schon einsetzt?
Dass sowas grundsätzlich geht, ist jetzt kein Rocket Science, also das ist eigentlich zu erwarten. Mein Eindruck wäre, dass momentan es noch viel einfacher ist, Leute anders zu beobachten. Ich meine, sie haben wahrscheinlich ein Android- oder Apple-Telefon, was Location Service angestellt. Also sie haben gerade gesagt, dass sie das nicht haben, aber alle um sie herum haben Android- oder Apple-Telefone, die Location Service eingestellt haben. Dann weiß man sowieso, also dann weiß der amerikanische Geheimdienst, wenn man davon schon sprechen wollte, wenn er wollte, sowieso, wo sie sind. Ne? Mhm. Insofern bräuchte man sich da gar keine so großen Gedanken zu machen. Auf der anderen Seite vielleicht schnell noch, wir haben gesehen, dass beispielsweise bei Videoüberwachung große asiatische Staaten weit vorne waren, damit sogar in die Kameras direkt solche Klassifizierungsalgorithmen mit einzubauen. Und da würde ich schon davon ausgehen, dass dass man da zumindest von Bescheid weiß und dass man es wahrscheinlich dann irgendwann noch implementieren wird, weil es letzten Endes halt kein Rocket Science ist.
Wieder was gelernt von Thorsten Strufe, Professor für praktische IT-Sicherheit am renommierten KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Hat mich sehr gefreut.
Schönes Wochenende.
Auch so, danke.
Psychedelische Substanzen lassen sich nur schwer erforschen, weil sie in der Regel verboten sind. Das gilt für LSD genau wie für Magic Mushrooms. Die sind in Deutschland illegal, weil ihr Wirkstoff Psilocybin im Betäubungsmittelgesetz steht. Wie es dem Professor für Psychiatrie Dr. Gerhard Gründer gelungen ist, eine Zulassung zu bekommen für die Behandlung depressiver Patienten mit Psilocybin in seiner Tagesklinik in Berlin, das kann er uns nun selbst verraten. Herr Gründer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was sind das für Patienten, die Sie zum ersten Mal in der EU außerhalb klinischer Studien mit Psilocybin behandeln dürfen?
Ja, also das Ganze nennt sich Arzneimittel-Härtefallprogramm oder auch auf Englisch Compassionate Use. Darunter ist es dann häufiger und besser bekannt. Das ist eigentlich eine EU-weite Regulierung, die normalerweise so zur Anwendung kommt bei Krebspatienten. Ja, also wenn Substanzen therapeutisches Potenzial haben, also vielversprechend sind, aber noch in der klinischen Prüfung, dann kann man ein solches Programm bei den Behörden beantragen. Und das haben wir in diesem Fall getan, zum ersten Mal in der Psychiatrie. Und wir behandeln also jetzt mit Psilocybin Menschen mit sogenannter therapieresistenter Depression. Also Menschen, die schon, also da gibt es eine international akzeptierte Definition, die müssen eine bestimmte Zahl von Antidepressiva, also klassischen Antidepressiva schon ausprobiert haben. Das muss, war nicht erfolgreich. Mhm. Menschen haben darauf nicht angesprochen. Und dann können sie im Prinzip zu uns kommen.
Mhm. Ja. Also nichts hat funktioniert. Jetzt probieren wir es mit den Pilzen. Ich vermute mal, Sie würden das nicht machen, wenn Sie nicht vom Erfolg überzeugt wären. Woher stammen denn die Erkenntnisse, dass Psilocybin bei Depressionen einen guten Therapieerfolg erzielen kann?
Also die ersten Erfahrungen hat man ja schon in den 50er und 60er Jahren gemacht. Schon damals gab es ja eine intensive Forschung mit Psychedelika wie Psilocybin oder LSD, die ist dann im Zuge des weltweiten Bannes dieser Substanz 1971 eingestellt und verboten worden. Und dann gab es die sogenannte Renaissance, die hat dann so in den Nullerjahren begonnen. Und seit etwa 10 bis 15 Jahren gibt es eine weltweite Forschung dazu wieder mit diesen Substanzen. Und wir haben in Deutschland zum ersten Mal wieder begonnen. Also wir haben 2020 die Genehmigung für eine klinische Studie bekommen und dann von 2021 bis 2024 eine große Studie mit Psilocybin bei der therapieresistenten Depression gemacht. Und die war sehr erfolgreich. Und die erfolgreiche Durchführung dieser Studie, die noch nicht publiziert ist, die hat letztendlich auch dazu geführt, die war ein Teil dessen, was dazu geführt hat, dass die Behörde gesagt hat, wir genehmigen das jetzt.
Ist das denn bislang reine Empirie? Also Sie sehen, dass es funktioniert, oder konnte die Forschung schon identifizieren, warum es funktioniert? Also was genau die Pilze machen im Hirn therapieresistenter depressiver Patienten?
Also zunächst mal ist das Empirie. Also wir wissen aus klinischen Studien, und da gibt es inzwischen einige auch noch größere Studien als die, die wir gemacht haben, dass diese Substanzen antidepressiv wirksam sind. Das, glaube ich, kann man inzwischen ziemlich sicher sagen. Woran das nun genau liegt, das ist genauso unklar wie bei den klassischen Antidepressiva. Ja, wenn Sie einen selektiven Serotonin-Rückaufnahmehemmer einnehmen, dann wissen wir auch nicht so richtig, dann wissen wir, wie diese Substanz molekular im Hirn wirkt, aber wie das dazu führt, dass die Depression besser wird, das ist relativ unverstanden. Und das gilt eigentlich auch für die Psychedelika. Mhm. Wir wissen zwar, was die im Hirn machen, dazu gibt es, also die erhöhen zum Beispiel die sogenannte Plastizität, neuronale Plastizität, also die erleichtern Lernvorgänge, die verringert auch die Rigidität im Hirn dieser Patienten, die erhöht die kognitive Flexibilität. Es gibt auch psychologische Prozesse, die da wahrscheinlich eine Rolle spielen. Aber was am Ende genau es ist, das dazu führt, dass es Menschen zum Teil sehr langdauernd, zum Teil wirklich auch in unserer Studie Jahre später noch deutlich besser geht und sie von ihrer Depression befreit sind, das wissen wir nicht so genau.
Kommen wir mal zum praktischen Teil. Diese Substanzen sind verboten, Psilocybin. Als Clubgänger würde ich einfach im Internet Pilzzuchtsets bestellen und die Pilze selber züchten. Gewisses Risiko, ja, dabei erwischt zu werden, das ist illegal. Welchen Weg müssen Sie gehen?
Also die Behörde muss einmal ganz prinzipiell ein solches Programm zulassen, aber dann müssen sie eben auch eine Substanz zur Verfügung haben, die den pharmazeutischen Anforderungen genügt. Das heißt, Sie müssen ganz genau wissen, Ihrer Kapsel sind 25 Milligramm Psilocybin drin. Und das ist auch nicht verunreinigt, sondern absolut lupenrein, was da in dieser Kapsel ist. Und das überprüft die Behörde. Und da gibt es letztendlich in der ganzen Welt nur wenige Hersteller, die das nach diesen Kriterien zur Verfügung stellen. Einer davon ist, ist eine Firma in Kanada, von der wir das beziehen. Und das ist eben entsprechend dann auch eine Hürde. Ja, Sie müssen diese Substanz, also die Behörde muss das genehmigen, dass es genau diese Substanz ist, die zur Anwendung kommt. Und Sie müssen sie dann eben auch ins Land bekommen. Und das ist nicht trivial.
Hm. Wie kann man sich als Patient bei Ihnen anmelden? Oder ist da schon alles voll für die ersten Versuche?
Also der Bedarf übersteigt mit Sicherheit weit das Angebot. Da müssen wir unbedingt was tun. Wir haben, also es gibt zwei Standorte. Das eine ist die Ovid-Tagesklinik in Berlin. Das andere ist das Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Das ist in diesem Fall auch die sogenannte verantwortliche Person. An diesen beiden Standorten wird das Programm zunächst durchgeführt. Aber wie gesagt, der Bedarf ist so hoch, wir werden das wahrscheinlich ausrollen müssen, um den Bedarf auch nur einigermaßen zu befriedigen. Und dann kann man sich an eine dieser beiden Institutionen wenden. Ja, das können Sie googeln. Und das ist alles im Internet beschrieben. ZI Mannheim, Ovid Berlin. Und da steht dann, steht relativ konkret beschrieben, was Sie tun müssen, damit Sie Aufnahme in ein solches Programm bekommen können. Aber man muss jetzt schon sagen, wie gesagt, wir haben schon lange Wartelisten. Es wird eine Herausforderung. Also wir müssen um Geduld bitten. Ja.
Er ist der Erste, der in der EU legal Patienten außerhalb klinischer Studien behandeln darf mit Psilocybin. Der Professor für Psychiatrie, Dr. Gerhard Gründer, bei den Profis auf Radio 1. Danke, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne, Dankeschön.
Radio 1, die Profis. Besser wissen. Kaffee macht gute Laune. Regelmäßige Kaffeetrinker sind nach der ersten Tasse Kaffee glücklicher, motivierter und besser gelaunt. Laut Forschenden blockiere das Koffein Rezeptoren im Gehirn, an denen das körpereigene Molekül Adenosin sonst andockt und müde macht. So fühlen sich Kaffeetrinker wacher und energiegeladener.